Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren. Menschen spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen.
Dann herzlich willkommen bei IWMM Meta. Heute im Gespräch mit Professor Dr. Nils Köbel. Hallo Nils.
Hallo.
Freut mich, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank.
Ich hab's im Teaser schon angekündigt. Du und Patrick Breitenbach, ihr seid so ein bisschen schuld, dass ich IWMM gestartet habe, ein Podcast für Sozialarbeitende. Jetzt schön, dass wir uns nochmal in einem Audiogespräch zusammengetan haben. Freut mich.
Freut mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Vielleicht zu Beginn, wer bist du? Was machst du?
Ja, also mein Name ist Nils Köbel und ich habe in der Katholischen Hochschule in Mainz jetzt seit letztem Semester die Professur für allgemeine Pädagogik übernommen. Deshalb muss ich schon dazu sagen, ich bin noch gar nicht offiziell Professor, weil ich in der Probezeit bin. Und den Titel kriegt man erst, wenn man die Probezeit hinter sich hat.
Kann auch alles passieren.
Kann alles passieren. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Aber ich kann eigentlich erst nach dem nächsten Semester mich Professor nennen. Aber die Tätigkeit ist genau die gleiche. Ich bin in der KH zuständig für die Grundlagen der Pädagogik und der Gesellschaftstheorie. Und habe meistens mit frühen Semestern zu tun, ersten und zweiten Semester, weil meine Funktion eher die ist, dass ich so die Grundlagen lege, was ist Erziehung, was ist Pädagogik, was heißt Gesellschaft, welche Probleme gibt es in der Gesellschaft und was hat es mit sozialer Arbeit zu tun. Das ist so mein Schwerpunkt. Von Haus aus habe Soziologie studiert in Frankfurt an der Uni, habe dann in Pädagogik promoviert und letztes Semester habilitiert und habe jetzt meine erste Professur im Grunde. Ich habe vorher eine Vertretungsprofessur gehabt an der Uni Mainz und habe jetzt die erste volle Professur und genau, freue mich und bin mittendrin und ganz dabei.
Schön. Das heißt, es muss noch eine Antrittsvorlesung
Steht noch aus, das ist dann auch Ende nächsten Semesters dann, glaube ich, oder im Herbst oder Frühjahr, muss man gucken, wann der Termin dann ist.
Genau. Woher dich einige auch noch kennen könnten, ich habe es eben gesagt, mit Patrick Breitenbach machst du einen Podcast.
Genau, ich mache mit Patrick Breitenbach den Soziopod, indem wir eigentlich ähnliche Themen besprechen wie das, was ich auch an der Hochschule mache, nämlich Grundlagen der Soziologie und Erziehungswissenschaft, gekoppelt mit Psychologie und Philosophie. Und da schauen wir uns aktuelle Themen an und große Autoren, die wir miteinander besprechen. Das machen wir jetzt auch schon seit knapp 5 Jahren, ist der Soziopod online.
Auch mit dem Grimme Award ausgezeichnet.
Wir haben tatsächlich den Grimme Award gewonnen, das war 2013, ganz überraschend für uns. Da sind wir nominiert worden und haben tatsächlich dann den Preis gewonnen. Nachdem ging es dann auch stärker los natürlich, auch mit Vorbereitung und auch Live-Events, die wir jetzt machen. Also wir haben auch so Auftritte mit Fishbowls, wo wir mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen können. Das ist immer sehr schön. Und so wächst das Ding stetig.
Und bei einem Radiosender, das hat ihr noch
auch wöchentlich? Alle 2 Wochen Bremen 2. Bremen 2 hat uns engagiert, den Soziopod als Radioformat zu senden.
Ja.
Das ist vom Ablauf her ähnlich. Es ist halt kürzer, weil wir die Formate halt einhalten müssen des Radios.
Ja.
Und da machen wir auch aktuelle Folgen alle 2 Wochen auf Bremen 2, genau.
Okay, cool. Du hast mal in dem Interview, das wir geführt haben für meinen Blog, hast du erwähnt, in der Pädagogik ist noch nicht das Selbstbewusstsein, war deine Vermutung so da oder vorhanden, so verstärkt nach außen zu gehen. Aber du hast dann auch gesagt, wenn man es wagt, kann es aber auch klappen.
Ja.
Und siehst du da irgendwie eine Veränderung, dass auch mehr im pädagogischen Bereich nach außen kommuniziert wird?
Also so im Großen sehe ich das im Moment immer noch nicht so ganz. Also was ich halt gemerkt habe, ist, dass die Philosophie stärker nach außen kommt. Ja. Ich glaube halt durch so Leute wie Brecht beispielsweise und so. Da ist ja immer ein bisschen Pädagogik auch mit drin. Mhm. Sie reden ja dann auch über Bildung und Erziehung zum Teil. Aber Pädagogik als Profession ist, glaube ich, immer noch nicht ganz in der Öffentlichkeit angekommen. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die über Erziehung sprechen. Also das gibt's ja schon. Also dass irgendwie Eltern eingeladen werden in Talkshows oder Lehrer oder auch Sozialarbeiter zum Teil. Und da geht's ja schon um Erziehung. Aber ich glaube, dass es angekommen ist, dass Erziehung auch eine Wissenschaft sein kann. Also Pädagogik als Wissenschaft über Erziehung.
Ja.
Ich glaube, das ist immer noch nicht ganz so stark präsent wie jetzt bei den Naturwissenschaften oder bei den Gesellschaftswissenschaften oder der Philosophie.
Das heißt, du würdest auch dazu ermutigen. Ich meine, im Wissenschaftskontext ist ja immer dieses nach außen gehen auch tatsächlich ja ein Moment, wo man aufpassen muss, ja, weil Angriffsfläche und wenn nicht alles fundiert ist.
Klar.
Hast du, jetzt bleiben wir nochmal kurz beim Podcasting, hast du von Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, hast du gemerkt, dass da Angriffe kommen des Podcastings?
Gar nicht, also im Gegenteil. Also ich glaube, der Soziopod und auch der Preis und so war auch ein Grund, warum ich auch in der KH ganz gern genommen wurde, weil wir auch versuchen, hier ein bisschen was aufzubauen, vielleicht mit Medien und mit Plattformen. Nee, im Gegenteil. Also die meisten Kollegen sind froh, dass das jemand mal macht. Ich glaube, wenn man das macht, muss man halt ein bisschen vorsichtig sein in dem Sinne, dass man keine Wahrheiten verbreitet. Also in der Erziehung gibt es immer Leute, die sagen, also ich erzähle jetzt mal, wie man Kinder erziehen soll oder wie man Sozialarbeit machen soll.
Ja.
Das ist ein Problem, weil wenn man solche Wahrheitspostulate hat, wird man angreifbar. Was ich ja mit Patrick immer versuche, sind ja Perspektiven aufzuzeigen. Also Möglichkeiten, wie kann man so eine Sache sehen. Und dadurch, dass ich mich immer so ein bisschen zurückziehe und die Theorie in den Vordergrund stelle, kann man die Theorie angreifen, ohne gleichzeitig die Person anzugreifen, die die Theorie vorstellt. Und das finde ich eine elegante Lösung. Also zu sagen, ich stelle was vor und ihr sagt, was ihr davon haltet.
Ja.
Und so, finde ich, könnte man das eigentlich mit jeder Disziplin machen. Auch mit der Philosophie, mit der Soziologie. Wenn man einfach sagt, ich stelle etwas vor, was es gibt.
Ja.
Und dann ermuntere ich Leute dazu, sich zu verhalten.
Ja.
Und auf der Ebene kann man ja über alles reden. Und deshalb habe ich jetzt noch nie Angriffe oder sowas erlebt. Im Gegenteil.
Schön. Dann lass uns mal über diese Folge sprechen. Ich habe es angekündigt in einem Videoteaser. Ich habe gesagt, wir wollen heute sprechen über die soziale Arbeit. Ja. Damit mache ich natürlich einen riesen Fass auf. Zumindest ist die Gefahr da. Kann das überhaupt funktionieren, in einem Podcast über die soziale Arbeit zu sprechen?
Na gut, man kann schon sagen, was ist soziale Arbeit? Also so eine Begriffsklärung, was die Aufgaben sind. Und dann kann man vielleicht, wäre es interessant, so ein paar Grundparadigmen mal vorzustellen. Also man kann jetzt vielleicht nicht jedes Feld beleuchten. Also Familienhilfe, Jugendhilfe, das wäre nochmal eine eigene Sache wert. Aber so Grundparadigmen kann man natürlich schon mal vorstellen. Wie arbeiten Sozialarbeiter? Was für Aufgaben haben die? So im Großen, finde ich, kann man das schon machen.
Dann lass uns das versuchen. Nämlich Zuhörerinnen und Zuhörer von meinem Podcast, gehe ich davon aus, sind in der großen Mehrheit Sozialarbeitende. Trotzdem wäre es vielleicht spannend für all diejenigen, die zuhören, die jetzt eher außerhalb der sozialen Arbeit stehen. Kann das, also ich meine, wenn ich zurückdenke dann und gesagt habe, ich habe soziale Arbeit studiert, und dann war eine Reaktion mitunter häufig, wie, das kann man studieren?
Ja, also interessant.
Da fängt es schon irgendwie an, diese Außenwahrnehmung. Kannst du es griffig machen, was soziale Arbeit ausmacht?
Ja, also es gibt ja verschiedene Definitionen, zum Beispiel von der Internationalen Vereinigung der Sozialen Arbeit. Die sagen immer, soziale Arbeit ist eine Profession, die sozialen Wandel begleitet und Menschen hilft, ihre Potenziale zu entfalten, Bildungsmöglichkeiten bereitzustellen und Entwicklungspotenziale zu entfalten. Und das kann man natürlich beziehen auf verschiedene Felder. Was heißt das für Familie? Was heißt das für Jugend? Was heißt das auch für ältere Menschen beispielsweise? Ein ganz neues Feld, was jetzt auch entsteht. Und dann kann man diskutieren, wie soll man das machen? Was heißt jetzt Entwicklung fördern? Was heißt jetzt Bildung anregen? Was heißt jetzt die Lebensmöglichkeiten zu verbessern? Und da gibt es jetzt verschiedene inhaltliche Paradigmen, die sich herausgebildet haben in der sozialen Arbeit. Zum Beispiel Lebensweltorientierung oder Lebensbewältigung oder der Capability Approach. Das sind so Ansätze, die sich jetzt die Frage stellen, wie kann man auf Menschen zugehen, um das zu erreichen? Und das ist natürlich eine Profession und das ist auch ein Problem unserer sozialen Arbeit, dass viele Menschen in der sozialen Arbeit tätig sind, die das gar nicht kennen und damit auch viele Fehler machen, obwohl sie es gut meinen. Also ich habe das in der Erlebnispädagogik oft erlebt, dass dort tolle Sportler sind, zum Beispiel junge Leute, die wahnsinnig gut Sport machen können mit Kindern, klettern gehen, rudern gehen. Aber das ist noch keine soziale Arbeit, das ist noch keine Pädagogik, sondern es wird erst dann zur Profession, wenn ich das pädagogisch mache. Also wenn ich pädagogisch Sport mache, wenn ich pädagogisch Musik mache. Und da sieht man schon sehr schnell, finde ich, wer kommt aus dem Feld und wer nicht. Also wer hat das gelernt und wer hat das nicht gelernt. Und das ist schon sehr wichtig.
Das heißt, du bist Professor an der Hochschule auch für soziale Arbeit.
Ja.
Kannst du erklären, warum es eben sich unterscheidet, klar auch vom Ehrenamt, warum ist es notwendig, ein 6-7-semestriges Studium der sozialen Arbeit zu absolvieren, um dann irgendwas mit Menschen zu machen?
Ja, also ich habe das letzte Woche erlebt, da haben wir ein Treffen gehabt mit Praktikern also aus dem Feld der Jugendarbeit und auch der Familienhilfe. Und die wollten uns so ein bisschen was mitgeben, was wir mit den Studenten beachten müssen, weil die haben ja mit uns und Absolventen dann zu tun und die sagen uns immer regelmäßig, auf was müsst ihr achten. Und das fand ich ganz interessant, dass die gesagt haben, wir brauchen eigentlich keine Leute, die einfach Methoden 1:1 anwenden, also so leere Techniken einfach praktizieren, sondern wir brauchen Menschen in der sozialen Arbeit, die flexibel sind, die kreativ sind, die selbstständig denken können, die auch Methoden abwandeln, weiterentwickeln können, also flexibel mit Methoden umgehen können. Mhm. Und deshalb, glaube ich, zeichnet das schon jemanden aus, der studiert hat, dass er weiß, was ist zum Beispiel Entwicklung, also Entwicklungstheorien kennt. Ja, also weiß, wie Lernen funktioniert, wie kognitive Entwicklung funktioniert. Dass jemand auch weiß, was heißt, eine Rolle zu haben in meinem Beruf. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir es immer mit ganzen Personen zu tun haben. Wir müssen auch eine Beziehung aufbauen zu den Menschen, wenn wir ihnen helfen wollen. Das heißt aber, wir müssen dieses Spannungsfeld mal erkunden. Was ist eine Rolle, was ist eine Person? Was heißt, professionell zu handeln in einer Gesellschaft? Was sind die Herausforderungen unserer Gesellschaft eigentlich heute? Und das zu verstehen, ermöglicht mir dann, flexibel mit Methoden umzugehen, zu gucken, was passt jetzt für wen und wie kann ich was weiterentwickeln oder anwenden. Und merke ich schon große Unterschiede. Also von Leuten, die einfach ein gutes Buch gelesen haben mit Methoden, also was kann man mit Kindern basteln, spielen, machen, oder mit Leuten, die die Hintergründe der Methoden kennen. Und ich, besonders jetzt als Erziehungswissenschaftler, sehe meine Aufgabe darin, diese Hintergründe zu beleuchten. Also warum brauchen wir welche Methode? In welchen Gesellschaftszuständen, also in welcher Gesellschaft leben wir? Das habe ich jetzt dieses Semester gemacht in der Vorlesung, Gesellschaft und soziales Handeln hieß das. Und dann haben wir geschaut, was ist unsere Gesellschaft eigentlich heute? Wodurch zeichnet sie sich aus? Und welche Probleme gehen damit einher, die uns dann noch begegnen werden in der sozialen Arbeit? Also soziale Ungleichheit, Pluralisierung, Überforderung mit Beschleunigung zum Beispiel. Und das ist elementar wichtig für die soziale Arbeit. Und das ist so meine Funktion, auch hier in der Hochschule.
Jetzt ist ja das Studium der sozialen Arbeit auch sehr breit gefächert, wenn man sich das Curriculum mal anschaut, auch jetzt an dieser Hochschule. Das heißt, auch benachbarte oder angrenzende Disziplinen, Professionen werden gelehrt und das ist auch notwendig, um eben ja gewappnet zu sein für die Praxis. Und vielleicht ist noch spannend, dass soziale Arbeit ja nicht fokussiert ist auf einen Beruf. Das heißt, es gibt nicht ein Unternehmen, zwei Unternehmen, drei Unternehmen, die Sozialarbeitende anstellen, sondern ganze SGB durch quasi sind auch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter tätig und auch in so Feldern, wo man erstmal sie nicht vermutet, sei es bei der Bundeswehr, sei es in der betrieblichen Sozialarbeit bei Unternehmen.
Genau. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass man die Sozialarbeit nicht so eingrenzen kann, wie zum Beispiel die Medizin oder die Juristerei, wo man schon klare Berufsrollen so in der Vorstellung hat. Was aber auch eine Chance ist, weil viele Studenten sagen, oh, was kann man eigentlich machen mit dem Studium? Und dann kann man zum Beispiel auch aufzeigen, dass es so ganz vielfältige Möglichkeiten gibt, an die man vielleicht jetzt gerade erstmal gar nicht denkt. Und das ist vielleicht so mit unserer Profession noch nicht so ganz durchgerungen, was sind wir eigentlich für wen? Das ist so breit noch. Das wird sich vielleicht auch noch verändern im Laufe unserer Forschung und unserer wissenschaftlichen Arbeit. Dass man guckt, was ist ein Sozialarbeiter in dieser Gesellschaft? Welche Rollen kann der? Was kann der nicht? Was ist seine Profession? Das ist gerade noch im Werden, glaube ich.
Aber auch das Selbstverständnis, habe ich den Eindruck. Ne?
Genau.
Also nicht nur die Außenwahrnehmung.
Ja, genau.
Was meinst du, kann da dienlich sein, damit vielleicht auch ein Standing, ein Bewusstsein und auch das benennen können, was man macht? Also ich erlebe es in der täglichen Arbeit, dass es werden Dinge getan, es werden Methoden angewendet, es wird ein Projekt aufgezogen und aber das darüber reden, warum man das macht, warum es auch einen Sinn hat und ein Ziel verfolgt, das fällt zuweilen noch schwer.
Das stimmt. Also was kann man dagegen tun? Ich versuche jetzt gerade so ein Netzwerk aufzubauen aus der Praxis. Also ich will so Praxis-Theorie-Verknüpfung stärker machen und auch zu gucken, das hat mir letzte Woche gut gefallen mit den Praktikern, dass man plötzlich ganz schnell auf dem gleichen Nenner war. Weil so der Vorwurf ein bisschen war, oh, die Hochschulen werden immer technischer, werden immer eingeengter, werden immer mehr methodisch und nicht mehr grundlagenwissenschaftlich. Und da konnte ich natürlich super anknüpfen und zu sagen, also ich bin Grundlagenforscher. Yeah. Und da haben wir schnell eine gemeinsame Sprache gefunden. Und ich glaube, in diesen Netzwerken, das ist wichtig. Also auch gerade über so moderne Medien, dass man guckt, wer arbeitet wo, erzähl mal was aus deiner Praxis, was gibt es alles? Also einfach dieses Aufklärerische, das finde ich wichtig.
Ja, auch die Vielfältigkeit dann tatsächlich darzustellen.
Ja, und das kann man ja mit Medien auch wunderbar machen, dass man so einen Podcast hat oder Filme macht, was es alles gibt. Das versuche ich jetzt auch mich so stärker einzuarbeiten.
Du hast es am Anfang erwähnt. Mhm. Kannst du verraten, was da geplant ist, was in der Pipeline ist, oder ist das noch, ist sich am entwickeln?
Also es ist am entwickeln. Ich habe jetzt gerade mit dem Dekan von uns überlegt, dass wir vielleicht erstmal so ganz klein anfangen, dass wir Vorlesungen aufzeichnen auf MP3 und hochladen zum Beispiel. Dass wir ein paar Vorlesungsvorträge einfach zum Abrufen haben. Und was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre, so kreativ zu sein mit Studenten, also dann zusammen Clips zu drehen oder Podcasts zu machen. Und so eine Plattform zu errichten, wo dann ganz verschiedene Formate mal gesammelt werden können, wo man sich medial sozusagen weiterbilden kann. Und das wäre eine tolle Idee. Und ich glaube auch, dass unsere Hochschule offen dafür ist. Und zum Beispiel habe ich auch die Idee, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber die Lesebereitschaft ist ja so ein bisschen zurückgegangen, sagt man bei Studenten. Und ich habe die Idee, ob man nicht einfach auch mal Texte einspricht, dass man so eine Art Hörbücher macht.
Ja.
Und dann kann man die sich, weil ich habe immer wieder die Erfahrung beim Soziopod gemacht, dass Leute sagen, ich habe jetzt ganz viel verstanden, weil ich kann euch mitnehmen zum Putzen, zum Joggen, zum Spülen und habe da nochmal im Ohr eine Theorie und die ist total eingängig und viel eingängiger als in so einer sperrigen Textform. Ja. Und sowas wäre auch mal so eine Idee von mir, dass man einfach so Texte, so Mini-Vorträge macht. Ja. Die man dann auch mitnehmen kann, wo man nicht immer lesen muss, sondern auch hören kann.
Wer sich dafür interessiert, kommt an die katholische Hochschule, genau. Schreibt sich hier ein, demnächst Hörbücher von Nils Köbel.
Also das wäre so ein Traum, dass man mal sowas runterbricht und einen Mini-Vortrag macht, wo man dann beides hat. Man kann dann hören und lesen, vielleicht zuerst hören und dann nochmal lesen. Und das soll kein Ersatz sein fürs Lesen, aber sozusagen einen Zugang nochmal zu ermöglichen oder für eine Klausur zu lernen, indem man das auf MP3 hat und dann nochmal hören kann. Also sowas, das wären so Ideen, die würde ich gerne verfolgen.
Da sind wir auch ja mittendrin. Es gibt verschiedene Lerntypen einfach.
Genau.
Auch, ne? Der eine nimmt eher visuell wahr und kann sich Dinge gut behalten.
Ja.
Da sind wir, du hast es jetzt schön aufgemacht, beim Schwerpunkt des Podcasts, nämlich Medien. Irgendwas mit Menschen oder irgendwas mit Medien, daher ist das, daran ist es angelehnt. Ich befasse mich ja mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern häufig, ich habe das digitale soziale Arbeit als Hashtag mal genommen. Wenn man die soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession sieht, was man tun kann mitunter, ausgehend davon, das heißt, die Menschenrechtsprofession, es gibt nicht die eine, sondern man könnte sagen, es gibt verschiedene Menschenrechtsprofessionen, nämlich immer dann, wenn Professionen, Mitglieder von Professionen im Kontakt sind mit vulnerablen Gruppen.
Ja, genau. Mhm.
Ausgehend von diesen Überlegungen wäre es nicht sinnvoll zu sagen, das ist der Bezugsrahmen, bleibt da mal drin, irgendwas mit Menschen zu machen. Und ist es dann überhaupt sinnvoll, die Medien damit reinzuholen? Und wenn ja, warum?
Ja, das finde ich schon. Also Menschenrechtsprofession ist auch genau der Ansatz, den ich auch verfolge. Ich habe mich jetzt sehr viel auch in meinen eigenen Arbeiten, so mit systemischen Arbeiten beschäftigt. Und da kommt ja auch immer wieder die normative Frage auf. Ne? Also wozu? Also was ist unser Menschenbild? Und du hast jetzt zwei Stichworte genannt, also Menschenrechte und Vulnerabilität. Das ist ja genau das, was ich unterstreichen würde. Jetzt ist immer die Frage, was heißt das eigentlich? Also was heißt eigentlich Menschenwürde beispielsweise? Was ist das eigentlich für ein Begriff? Der ist ja sehr unbestimmt. Ja, manche sagen sogar, man kann den überhaupt nicht fassen, was das eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, man kann ihn dann fassen, wenn man Erfahrungen sammelt, in denen beispielsweise die Menschenwürde verletzt wird. Da wird uns evident, was das bedeutet, eine Würde zu haben. Und da sind Medien sehr interessant, finde ich. Also Beispiele zu bringen oder auch vielleicht visuell oder akustisch zu zeigen, was heißt Würde zu haben und in welchen Situationen wird mir das bewusst, dass ich das habe. Und da geht es, glaube ich, gar nicht anders als bei Medien. Also dass man zum Beispiel über Filme oder Podcasts, über dieses Erzählen, über dieses Narrative klar macht, was heißt eigentlich Menschenwürde. Weil das kann man nicht einfach so definieren, sondern man kann es eigentlich nur erfahren. Und genau das Gleiche mit Vulnerabilität. Also was heißt Verletzlichkeit? Wo sind Kinder verletzlich? Und welche Situationen wird das klar, was das bedeutet? Und dieses erzählerische Element, das ist, glaube ich, mit Medien super zu machen.
Also auch mehr in diesem Storytelling Ding zu denken.
Genau. Also meine Methode ist ja Storytelling. Also das, was ich mache, ist ja, ich versuche ja Theorien zu erzählen wie Geschichten und versuche auch den Kontext zu erzählen. Ja, wir hatten das jetzt mit soziologischen Theorien. Da habe ich immer geguckt, in welcher Zeit ist so eine Theorie entstanden und wie hat dieser Mensch auch gelebt, der diese Theorie entwickelt hat und so eine Geschichte daraus zu basteln. Und da sind wir ja bei den Medien.
Ja,
und wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, die Lesebereitschaft ist so ein bisschen zurückgegangen, wie man sagt. Darüber kann man jetzt traurig sein oder wütend sein, aber es hilft ja nichts. Sondern ich glaube, wir müssen einfach eine Chance in diesen neuen Medien. Und ja, Podcast und Filme, Clips, das ist, glaube ich, da liegt ein Riesenpotenzial.
Ja, jetzt sind wir sehr bei der Lehre. Siehst du aber auch tatsächlich Handlungsfelder der sozialen Arbeit, wo Sozialarbeitende sich betätigen könnten, müssen, dürfen?
In Medien.
In Medien?
Ja, also ich glaube halt, Medien ist ja auch eine schöne Geschichte. Also ich komme ja eher aus der Jugendarbeit, im Feld der Jugendpädagogik, zusammen mit jugendlichen Medien zu nutzen. Also ich habe auch früher in der Jugendarbeit, war Musik zum Beispiel so ein Medium, dass man, ich hatte ganz viel so Hip-Hop-Fans in meinem Jugendland, die haben ja selbst gerappt beispielsweise und dann haben wir eine Aufführung gemacht oder wir hatten hier an der Katholischen Hochschule auch so einen bunten Abend zum Beispiel.
Chancenabend.
Den Chancenabend, das fand ich sehr interessant. Ja. Ich bin auch gern gekommen, weil da sieht man plötzlich, dass junge Leute natürlich schon motiviert sind, was zu machen und auch Formate zu sprengen. Also gab es ein Theaterstück, das ganz unkonventionell war und wurde getrommelt in Tierkostümen, also so ganz, das kann man alles pädagogisch nutzen. Also Medien unterschiedlichster Art, da kann man gemeinsam Nenner finden und die nutzen für pädagogische Arbeit. Also Filme drehen, Podcasts machen, Musik machen, Theater spielen, das sind ja alles diese medialen Vermittlungen. Und ich glaube, die brauchen wir, also kommen wir gar nicht drum rum, das zu nutzen.
Ja. Medium ist ja auch irgendwie, ne? Hast absolut. Ja vermittelt.
Genau.
Ist, vermittelt nur.
Ja.
Ich denke da jetzt noch an es gibt ja manchmal so Artikel in der Zeitung, wie sie auch alle heißen, irgendwie so, es braucht Cybersozialarbeitende, ne? Jetzt, wenn wir uns das Thema Hate Speech, Fake News angucken, wo man nochmal genau die Worthülsen angucken müsste, ne? Aber siehst du da Betätigungsfelder oder Anknüpfungspunkte? Ich hatte mit Stefan Kühne beispielsweise über die Online-Beratung gesprochen. Das sind ja auch Methoden, wo das Medium genutzt wird, quasi um die Niedrigschwelligkeit, ja, eine physische Beratungsstelle aufzusuchen, hat eine hohe Hürde zum Teil.
Stimmt.
Anknüpfungspunkte zu schaffen für die Klientel der sozialen Arbeit.
Das finde ich alles total spannend. Ich kenne mich jetzt da gar nicht so gut aus. Ich habe zum Beispiel mal über ein Projekt gehört, da gab es, so ein bisschen dramatisch jetzt, aber da war so ein Drogenentzug zum Beispiel online gemacht. Ne? Ja. Und das haben viele wohl als sehr befreiend empfunden, weil sie online auch nachts um drei, wenn es einem schlecht geht, kann man chatten, ne? Oder kann man auch so ein Online-Tagebuch führen. Das finde ich sehr sinnvoll. Also es leuchtet mir total ein, dass das so ist. Was halt die Gefahr ist bei diesen Medien, ist, dass der persönliche Kontakt verloren geht. Es darf nicht anonym werden. Ne? Also Sozialpädagogik heißt immer eine Begegnung herzustellen. Das heißt aber nicht, dass man das nicht online machen kann. Sondern man muss immer gucken, was gibt es dort für Möglichkeiten, wirklich echte Begegnungen herzustellen. Und manchmal ist es auch so, man kennt das ja so von so ganz alten Formen wie der Beichte zum Beispiel, wo es leichter ist zu reden, wenn man den anderen nicht sieht, ne? Also wo ein Vorhang davor ist oder so. Und das kann das Netz ja auch bieten. Also ein Ort der Anonymität, wo man vielleicht, wie du sagtest, niedrigschwelliger über was reden kann.
Ja.
Nur mir ist es immer wichtig zu sagen, soziale Arbeit hat immer was mit Bildung zu tun und Bildung heißt Begegnung. Das heißt, ich muss Begegnungen ermöglichen. Ich darf das nicht als Abkürzungsstrategie nehmen und dann irgendwie 0815 Antworten verschicken bei so Online-Gesprächen. Das wäre dann sozusagen nicht ein gutes Mittel.
Ja, am besten mit einem Bot.
Ja, genau. Also das wäre natürlich die Versuchung, da zu sagen, ich kürze das ab und stehle mich aus der Begegnung heraus. Und das ist, glaube ich, dann gelingt es nicht.
Meinst du, ich muss nachfragen, mit der echten Begegnung, meinst du die analoge?
Also das ist das, womit ich immer arbeite, auch in meinen Seminaren. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, weil ich es eben gesagt habe mit Aufzeichnungen von Vorlesungen, ich könnte mir nicht vorstellen, das zu ersetzen. Also zu sagen, wir machen gar keine Vorlesung, ihr habt das hier auf MP3, hört es euch an. Das nicht, sondern ich brauche die Begegnung mit den Studenten. Ich muss irgendwie Gesichter sehen. Ich brauche personale Begegnung. Und dass man aber dann das aufzeichnet und sich danach nochmal anhört, damit habe ich gar kein Problem. Aber Pädagogik, Sozialpädagogik, Bildung heißt immer schon konkrete Begegnung. Das muss nicht unbedingt face-to-face sein, aber das heißt schon, ich bin da und ich zeige auch, wer ich bin und fordere den anderen dadurch auf, mir zu zeigen, wer du bist. Und ich glaube, das ist elementar für soziale Arbeit. Das können wir nicht ersetzen. Heißt aber nicht, dass wir das nicht transportieren können in neue Medien. Aber da muss man aufpassen. Also da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen. Also jemand, der das einfach nur als Ersatz haben will. Oder der das reflektiert und es transportieren kann in die Medien. Und da sind wir wieder bei der professionellen Arbeit. Also jemand, der professionell ausgebildet ist, der weiß darum und wird sich auch bemühen, das zu machen. Und jemand, der das einfach so als Abkürzungsstrategie nutzt, der wird nicht weit kommen.
Ja.
Also auch der Soziopod zum Beispiel hat ja die Begegnung zwischen mir und dem Patrick Breidenbach. Ja. Deshalb funktioniert es ja auch nur, weil wir da eine Begegnung haben und eine Beziehung auch spiegeln. Und dann haben wir auch Begegnungen mit Fans und die dann zu unseren Live-Events kommen und so weiter.
Das heißt, ihr sitzt auch wirklich zusammen?
Wir sitzen so, wie wir jetzt
sitzen.
Meistens dann irgendwie so eine leere Pizzaschachtel dabei. Und das ist eine Begegnung.
Ja.
Und ich glaube, deshalb funktioniert es auch, weil die Leute irgendwie spüren, da sind zwei Leute, die haben sich was zu sagen und die haben eine echte Begegnung miteinander. Und ich glaube, das muss sein, sonst wird es pädagogisch nicht funktionieren.
Ja, aber du hast was Wichtiges angesprochen, finde ich, dieses nicht gegeneinander ausspielen.
Ja.
Das ist so was ich häufig erlebe, wenn es um eben Medien geht, ja. Seien sie digital oder analoge Medien, ja. Dass es gerne gegeneinander ausgespielt
ist. Das ist doof. Ja. Ich bin auch gar nicht dafür zu sagen, das darf nicht sein, weil Pädagogik ist ja auch so, ihr orthodoxe Leute, die sagen, darauf soll man ganz verzichten, man soll die Leute eher schützen vor den neuen Medien, das würde ich nicht sehen, da gibt es Möglichkeiten und auch Gefahren. So.
Ja. Jetzt sind wir kein Technik-Podcast, sonst könnten wir ewig über die Gefahren und Chancen reden. Es kamen tatsächlich Zuhörerfragen rein, die würde ich jetzt an der Stelle gerne mal reingeben. Und zwar fragt Andreas, wie steht es aktuell um den Status der sozialen Arbeit als Profession?
Naja, so allgemein kann man das vielleicht gar nicht sagen. Also es gibt sehr gute Leute im Feld, die ich auch, wie gesagt, jetzt auch kennenlerne. Ich bin da ja auch gerade dabei, neue Begegnungen zu haben. Da gibt es Leute, die sind super gut. Ich habe aber auch Leute eben erlebt, die so Quereinsteiger sind, die vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben, gerade was das Pädagogische angeht. Also wenn ich Erlebnispädagogik mache, ist eben das Wichtige, darüber zu sprechen. Was war jetzt? Wie hast du das erlebt? Nicht nur mit einer Elite super Sport zu machen, die anderen mitzuziehen, sondern zu gucken, es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Erfahrung, um Erlebnis. Und das braucht eine Narrativität, also ein Erzählen darüber, wie es mir ging, was war, was manchmal so ein bisschen abgetan wird als Pädagogengelaber. Ja, aber ich sage meinen Studenten immer, dass dieses Pädagogengelaber ist das Entscheidende. Nämlich zu fragen, wie war das denn für dich? Und komm mal ins Erzählen hinein. Und dann entsteht was Pädagogisches in der Reflexion. Aber das merkt man, glaube ich, recht schnell, wenn man in der Praxis ist, ob jemand das drauf hat oder nicht. Und da, wie steht's darum? Also ich glaube, wir haben sehr viele gute Leute und wir müssen aber Leute, die das nicht gelernt haben, ermutigen, das nachzuholen. So würde ich das formulieren, vorsichtig. Ja.
Es ist ja auch jetzt nur eine Momentaufnahme und nur deine Sicht der Dinge auf das Feld. Ich glaube, es ist schwer zu fassen, die Profession.
Kann man schwer sagen. Ja. Also da müsste man, gut, es gibt ja auch so Studien, Evaluationsstudien, da müsste man nochmal reinschauen. Das kann ich aber so in der Breite nicht ganz richtig einschätzen, glaube ich.
Er fragt dann weiter, ist die Qualifizierung der sozialen Arbeit als semiprofessionell zeitgemäß?
Nee, also das würde ich schon sagen, da haben wir ein bisschen noch Luft nach oben. Also die Professionalisierung der sozialen Arbeit, das, da sind wir ja dran. Also ich bin ja nicht umsonst jetzt hier an der Hochschule, weil ich wollte ja auch nicht jetzt im Uni-Kontext bleiben, sondern wollte ja in die Hochschule, wollte nah an der Praxis sein, weil ich glaube, dass ich da auch besser wirken kann. Und ich finde, wir haben Nachholbedarf in der Theorie-Praxis-Vermittlung. Also wozu brauchen wir Theorien für die Praxis? Und da müssen wir noch ein bisschen was machen, das glaube ich schon. Gerade weil wir in den sozialen Wissenschaften ja keine Grundlagen haben so richtig. Ne? Also jeder hat so seine Ansätze. Das ist anders als in Naturwissenschaften, da kann man sich schon relativ schnell einigen auf Grundlagenforschung. Bei uns ist das schwieriger, aber da muss man mit umgehen. Also da kann man dann perspektivisch arbeiten oder Breitenbach würde jetzt sagen, konstruktivistisch arbeiten, ja. Und da kann man bestimmte didaktische Methoden ausprobieren. Aber da können wir, glaube ich, noch viel machen. Das würde ich schon sagen.
Also, du siehst Luft nach oben, ganz klar.
Das wäre so eine der Hauptaufgaben.
Sehe ich tatsächlich auch als jemand, der das studiert hat.
Ja, klar.
Was wären so Ansätze, um das so ein bisschen voranzubringen? Ist es einfach nur mehr Theorie-Input oder ist es, was ist es?
Also, ich glaube, das Entscheidende ist zu sagen, Theorien, das habe ich auch jetzt aus meinen Studenten gesagt, also die Theorien haben nur einen Nutzen und zwar mir eine Perspektive zu geben, so eine Art Brille mir zu geben, mit der ich Sachen sehen kann, die ich ohne diese Brille nicht sehen würde. Und jetzt ist die Frage, wenn ich diese Brille habe, was nützt mir das für die soziale Arbeit? Und da würde ich schon sagen, wir alle arbeiten ja mit Theorien in der sozialen Arbeit, auch wenn wir ungelernt sind. Wir haben ja alle so Vorstellungen, ja, was heißt Kindheit, was heißt Entwicklung. Und diese eigenen Vorstellungen zu kontrastieren mit Wissenschaft, das ist spannend. Nämlich zu sagen, sind meine Annahmen, die ich habe, überhaupt richtig? Kann ich die korrigieren, erweitern, modifizieren, ausbauen? Und dann auch Methoden tiefer zu verstehen. Also zum Beispiel bei der Lebensweltorientierung, ne? Also sich in die Lebenswelt eines Menschen hineinzuversetzen, das von innen heraus zu verstehen. Das gelingt mir leichter, wenn ich einen Begriff von Hermeneutik habe. Nämlich Methoden habe des Verstehens. Was heißt eigentlich sequenziell zu verstehen und nicht zu springen? Was heißt eigentlich ein systemisches Verstehen? Und da kann ich verschiedene Brillen mir aufsetzen, um verschiedene Zugänge zu einer Lebenswelt zu erreichen. Und dafür brauche ich die Theorien. Das ist so gar nicht so leicht zu vermitteln. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann bereichert das die Praxis enorm. Und das ist auch das, was die Praktiker wollen, wie ich ja gesagt habe. Ja. Die wollen Leute, die multiperspektivisch rangehen können an einen Fall und nicht nur eine Methode haben. Mhm. Und das ist, also das sehe ich auch als meine große Aufgabe so, ja, in meiner Tätigkeit, diese Theorien fruchtbar zu machen für die Praxis. Und da bin ich jetzt gerade dabei, auch Methoden mir selbst anzueignen und so.
Das heißt, es geht erstmal um die Vermittlung, auch in deinen Seminaren höre ich so raus oder in deinen Vorlesungen, klar zu machen, warum machen wir den ganzen Schoß denn? Weil meine Beobachtung als Studierender und jetzt auch als in der Lehre Tätiger ist einfach auch der durch die, ja, ich habe keinen Vergleich zum Diplom, aber im Bachelor, ich habe das Bulimie-Lernen zum Teil mitgekriegt. Ja. Also das wirklich, auch Theorie musste stur gelernt werden. Mhm. Die Anwendung fand dann so statt, dass in der Klausur das Wissen.
Das ist so, ja. Das ist hier, war jetzt bei uns auch so. Ich komme ja gerade von der Klausur.
Ja, ja.
Wir haben die Klausur am Ende. Aber ich glaube trotzdem, dass man auch in dieser Struktur Möglichkeiten findet, Bildung zu ermöglichen. Also wir hatten es jetzt auch so gemacht in meiner Vorlesung. Ich habe einmal die Woche die große Vorlesung gehabt mit allen Studenten in Modulen. Das waren dann 130 Leute. Und dann hatten wir immer Kleingruppen zu dieser Vorlesung. Und ich habe dann in den Kleingruppen dann diese Frage gestellt. Also was dient uns jetzt diese Theorie für einen Fall in der Praxis, zum Beispiel in der Kita? Mhm. Kann ich mit Luhmann in die Kita gehen? Oder kann ich mit der Systemtheorie in eine Familie gehen? Und dann wird plötzlich klar, naja, wenn man jetzt mit der Brille reingeht, dann sieht man, dass eine Familie mehr ist als nur die Summe von den Leuten, die da leben, sondern es ist ein eigenes System mit eigenen Regeln, mit eigenen Normen und dann plötzlich wird es sinnvoll.
Ja.
Ja? Und das habe ich jetzt auch versucht, also Vorlesung und Kleingruppen. Ich finde dieses System bei uns auch sehr schön, dass man sagt, mal zum ganzen Modul bei einem Dozenten hat eine Vorlesung, dann vertieft man das in der Kleingruppe und dann dieses Theorie-Praxisfeld aufzuspannen. Das ist sau anstrengend. Ja. Also ich bin jetzt auch am Ende des Semesters ziemlich platt. Aber wenn man das ernst nimmt, dann ist es sehr fruchtbar. Da kann man viel machen.
Das heißt, den Transfer.
Genau. In der Kleingruppe zu machen. Mhm. Also ich stelle das dann vor in der Vorlesung. Das wird ein bisschen trockener, klar, weil da wird es ja zum Theorie. Und in der Kleingruppe mit den wenigen Leuten, dann machen wir den Transfer. Und dann gucken wir, was heißt das jetzt für die Felder, die wir haben. Familie, Kinder, Jugend, Erwachsene, alte Menschen.
Jetzt hast du aber gerade gesagt am Anfang, du hast häufig zu tun mit Studierenden, die am Anfang noch stehen. Ist das denn dann so, dass es schon anwendbar ist im Kopf oder ist es eher noch so der eigene Bezugsrahmen, den man hat?
Beides. Also der eigene Bezugsrahmen ist mir sehr wichtig. Neulich hat eine Studentin mir gesagt, sie sieht jetzt ihre Familie anders. Das war ein tolles Kompliment, weil das ist genau das, was ich will. Also das Vertraute neu angucken zu können, mit Hilfe von Theorien, von Wissenschaft. Und das geht oftmals in die eigene Perspektive hinein. Aber wir haben natürlich schon so vorgetastet. Also wenn ich mit Kindern arbeite zum Beispiel, was nützt mir ein Entwicklungsmodell? Wie Kinder denken, welche Ideen, welche Fantasien Kinder haben? Oder wie kann ich diskutieren mit Kindern über, wie kann ich argumentieren, ohne persönlich zu werden, ohne angreifen zu müssen? Und das haben wir so vorgefühlt, so mit den ersten, oder das war das dritte Semester, die hatten schon ein bisschen Erfahrung. Und da kann man so vorfühlen, was könnte das bedeuten, für welche Zielgruppe? Und da haben wir immer so altersgemäßes gemacht. Und da kamen tolle kreative Ideen raus. Ob das in der Praxis dann eins zu eins umsetzbar war, ist nicht die Frage, sondern die Frage ist das Einüben von einem kreativen Umgang mit Theorie. Das ist das, was ich will. Sodass sie dann später Tools haben, um es dann anwenden zu können. Vielleicht anders, als wir es im Seminar hatten, aber eben kreativ und also emanzipatorisch, autonom. Das ist so mein Ziel. Und das einzuüben, damit umzugehen.
Jetzt hast du das Bild der Brille bemüht.
Ja.
Man kann auch sagen, man legt eine Folie drüber als Betrachtungsweise. Genau. Wo siehst du da die Chance, vielleicht an einem konkreten Beispiel, wenn ich in eine Familie reingehe oder mit Kindern zu tun habe? Es ist doch offensichtlich, was ich sehe. Es offenbart sich mir doch direkt in der Situation. Warum muss das irgendwie einen Theorierahmen haben?
Also, ja gut, bei Familie haben wir jetzt ganz stark systemisch gearbeitet. Ne? Also wenn der Luhmann beispielsweise sagt, du kannst eigentlich ein System gar nicht direkt beeinflussen, sondern das System macht Order from Noise. Das heißt, jede Information, die du anbietest, wird nach der Logik des Systems verarbeitet. Das bedeutet ja ganz viel. Das heißt, ich kann nicht hingehen zu einer Familie und kann denen einfach einen Plan vorlegen und kann sagen, also ich sehe ja eure Probleme. Ich habe die und die Lösung, wenn ihr das macht, ist gut, wenn nicht, seid ihr selbst dran schuld. So funktioniert es dann nicht mehr. Also das ist dann schon ausgeschlossen, wenn ich die Systemtheorie einmal verstanden habe. Sondern was dann wichtig wird, ist dann tatsächlich die Lebensweltorientierung. Das heißt, erstmal die Logik des Systems zu verstehen. Das heißt, erstmal da zu sein, abzuwarten, mitzumachen, zu gucken, beobachten und dann Angebote zu bringen, die zu der Systemlogik passt. Nämlich vielleicht ganz woanders anzusetzen, als der offensichtliche Blick erstmal nahelegen würde. Nicht zu sagen, wir räumen jetzt erstmal die Bude auf, weil bei euch sieht's ja aus wie Sau, sondern zu sagen, wir machen mal was ganz anderes, wir gehen mit den Kindern auf den Spielplatz. Oder wir gucken mal, ob ihr ein altes Instrument im Haus habt. Oder ob also irgendwelche Anknüpfungspunkte da sind, die ich vielleicht erst auf den zweiten oder dritten Blick sehe. Und das ist wichtig, weil viele machen, glaube ich, den Fehler oft zu sagen, na, es ist ja ganz klar, was hier das Problem ist. Aber dann erreichen sie nämlich nichts, weil das Problem ist ja gerade dadurch entstanden, dass immer wieder diese Hinweise abgeblockt wurden. Also wahrscheinlich hat dieser Familie schon tausendmal zu hören bekommen, dass mit ihnen die Unordnung ein Problem ist, die mangelnde Struktur. Aber das wissen die ja zum Teil schon. Mhm. Und deshalb sind diese Theorien gut, um vielleicht mal ganz woanders anzusetzen, als der offensichtliche Blick nahelegen würde. Und das kann man aber erst, wenn man solche Sachen versteht. Mhm. Und das zeigen uns die Theorien.
Mhm. Das heißt, auch um es jetzt klar zu machen, SPFH, also sozialpädagogische Familienhilfe, ist nichts, wo man, also ist eine Person, die mit Familien arbeitet, ist jetzt nichts, wo man reingeht und gibt dann wertvolle Hinweise, wie die Familie wieder zum Funktionieren gebracht wird. Ne?
Also, das wird meistens nicht funktionieren, weil die Familie wird dann diese Information gemäß ihrer Logik verarbeiten und wird gucken, dass sie stabil bleibt und wird wahrscheinlich eher dann auf Gegendruck gehen. So ein SPFH, also Familienhilfe, die arbeitet ja tatsächlich lebensweltorientiert, indem sie erstmal versucht zu verstehen, was ist die Struktur, die hier vorliegt, auch wenn sie mir jetzt nicht gefällt. Aber es gibt ja eine gewisse Logik. Es gibt vielleicht auch Strukturen, es gibt auch Rituale und auf die erstmal reinzugehen und zu verstehen, das ist ja der erste Schritt. Und das erscheint mir auch als viel sinnvoller. Mhm.
Mhm. Bleiben wir kurz bei der Familie. Ich finde das sehr spannend. Der Eindruck auch von außen, der vermittelt wird oder so, wenn man sich mit Leuten unterhält, die nicht Sozialarbeit machen, ist ja schon der, dass man was ganz macht, was repariert. Yeah. Ist das soziale Arbeit, wieder was ganz, was heile zu machen?
Ich mag diese Begriffe nicht so sehr mit ganz machen, weil das hat ja schon wieder die Implikation, es gibt ein System, das ist irgendwie defekt, das ist irgendwie kaputt. Ja. Ich würde es eher anders sehen. Ich würde sehen, jedes System, wenn wir es bei Familie bleiben, hat eine bestimmte Sinnstruktur. Also es hat einen bestimmten Sinn, dass die das so machen. Es ist nicht einfach nur kaputt, sondern es hat eine bestimmte eigene Logik, die sich auch entwickelt hat. Und diese Logik würde ich vielleicht versuchen, dann zu ergänzen, aufzubrechen, was Neues hinzuzufügen, zu erweitern, zu modifizieren, dass die Leute selbst sozusagen sich verändern, um damit ihre Lebenswelt zu bereichern. Also so würde ich es eher sagen, anstatt jetzt, weil wenn ich auf Menschen zugehe und sage, bei euch stimmt das und das und das nicht, dann hat man natürlich sofort den Reflex zu sagen, ich will aber nichts ändern, wer bist du denn, dass du mir das sagst, sondern zu sagen, ich habe eine Anerkennung des So-Seins, so nennt man das in der Lebensweltorientierung, und ich beobachte erstmal und dann schaue ich, wo gibt's so Zapfen, wo ich ansetzen kann und bei wem klappt das wie und dann so langsam so eine innere Erweiterung vielleicht in Gang zu bringen, sodass Menschen sagen, vielleicht ist es wirklich sinnvoll, das anders zu machen, weil das dann leichter geht oder weil ich dann Ziele erreichen kann, die ich vorher nicht erreicht habe, und so fände ich es sinnvoller, als so einen pathologisierenden Blick drin zu werfen.
Gibt ja in der sozialen Arbeit oft die Situation, dass man mit dem Anderssein einen Umgang finden muss und den aushalten muss man, dass sich dazu beziehen muss. Aber ich glaube, das ist was elementar ist, dieses Anderssein auszuhalten tatsächlich und nicht häufig, ist jetzt eine steile These, aber häufig sind es ja auch eher Biografien in der sozialen Arbeit, also Sozialarbeitsstudierende, die in einem Milieu groß geworden sind, das war jetzt nicht unbedingt das Prekärste.
Das stimmt. Kommen meist aus der Mittelschicht. So.
Ja. Und da aber dann plötzlich mit Klientel zu arbeiten, was eben nicht, ich benutze jetzt Begriffe, die nicht fundiert sind, aber die nicht so eine wohlbehütete Biografie eben haben im Aufwachsen. Wie kann das gelingen? Also das miteinander reden allein schon, ohne im Hinterkopf zu haben die ganze Zeit, das muss so anders sein, das muss doch besser sein.
Das ist, glaube ich, so das Zentrum unserer Arbeit. Ne? Ja. Also wir haben ja immer dieses Spannungsverhältnis vom Akzeptieren des So-Seins und eben der Wunsch auch zur Veränderung. Das ist ja irgendwie auch unser Job. Ne? Und dieses Spannungsfeld, das kann man nie auflösen, glaube ich. Also ganz pragmatisch würde ich sagen, ist die Reflexion das Entscheidende. Deshalb sollten wir immer mit Supervision arbeiten, dass wir auch unsere eigenen Einstellungen und Vorurteile reflektieren. Und dann eben die professionelle Haltung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es gibt auch viele Sozialarbeiter, die wahnsinnig engagiert sind und aber dann so ausbrennen, ne, weil sie die ganze Person reinwerfen und sagen, mein Seelenheil knüpfe ich jetzt an das Seelenheil dieser Familie. Und wenn das nicht klappt, dann wirft das ja wieder auf meinen Seelenheil zurück. Mhm. Und da ist diese professionelle Haltung wichtig. Ich habe bestimmte Theorien, die mir helfen und bestimmte Techniken, die mir helfen. Und dann mit einer Reflexion und Supervision ins Feld zu gehen. Ich glaube, das ist elementar wichtig. Und da sind auch die Theorien wichtig. Also im Soziopod beispielsweise, um den Bogen zu schlagen, bin ich ja als Person gar nicht so präsent, sondern ich verstecke mich ja ein bisschen hinter den Theorien. Ich sage jetzt, ich nehme jetzt die Rolle von Parsons ein oder von Luhmann ein und schlüpfe in diese Rolle rein. Und das tut mir unheimlich gut, weil da bin ich gar nicht so sehr auf dem Plan. Mhm. Und selbst wenn jemand sagt, also ich finde das total doof, kann ich sagen, ist auch in Ordnung. Also da habe ich doch gar kein Problem mit, weil ich habe ja nur eine Rolle. Und das ist ganz wichtig, also zu sagen, ich habe eine Rolle, in die schlüpfe ich hinein, da schlüpfe ich auch heraus und habe meine Person gar nicht so sehr im Spiel. Und ich glaube, das ist für die Sozialarbeit auch sehr wichtig. Mhm. Also zu sagen, ich habe eine Rolle, die hat auch einen Feierabend und das ist eben professionelles Handeln. Und zu sagen, ich habe bestimmte Techniken, bestimmte Theorien, bestimmte Blickwinkel, die kann ich einsetzen und kann dann professionelle Beziehungen aufbauen, denen ich helfen kann. Und knüpfe aber das nicht an meine Person. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Du hast eben eins gesagt, Supervision müssen wir vielleicht kurz klar machen, was das ist.
Ja, also Supervision wäre im Allgemeinen die Reflexion der professionellen Arbeit, meistens in Gruppen, dass man in verschiedenen Teams zusammensitzt und sagt, welche Probleme tauchen auf, welche Fragen tauchen auf, mit dem professionellen Blick von außen diese Fragen zu beantworten. Das halte ich für eine unerlässliche Sache.
Genau. Das heißt, meist extern moderiert mit einem Team beispielsweise, ein Fall wird eingebracht, eine Fallgeschichte und dann ist die multiperspektivische Betrachtung möglich plötzlich.
Absolut. Ja. Halte ich für ganz wichtig, für alle sozialen Berufe, also auch im Kindergarten, Supervision ist ganz wichtig.
Würdest du sagen, vor der Aufnahme eines Studiums der sozialen Arbeit müsste entweder die Hochschule oder diejenigen, die das studieren wollen, überlegen, das zu studieren, müssten ihre Motivation abklopfen? Oder sagst du, jeder, der irgendwie helfen will, der soll mal das machen?
Also, das würde ich jetzt gar nicht so fordern. Also, ich glaube, es ist während des Studiums immer wichtig, die Motivation zu überprüfen. Also was begegnet mir im Studium und wie stehe ich dazu? Also es gibt ja auch tolle Leute, die gar keine freiwilligen Sachen vorher gemacht haben und super das machen. Es hilft natürlich schon ein bisschen, wenn ich das Feld schon mal abgetastet habe vorher. Haben auch die meisten Studenten, glaube ich, gemacht. Die kommen ja auch aus Jugendverbänden und aus freiwilligen sozialen Jahr und so. Aber ich würde es jetzt nicht zur Pflicht machen. Ich glaube, im Studium ist das wichtig. Also immer wieder zu gucken, was heißt das für mich? Also wo stehe ich hier? Bringt mir das was? Und wie ändern sich ja auch meine Ziele vielleicht während des Studiums? Ne? Und das, glaube ich, ist wichtig. Aber vorher würde ich das jetzt gar nicht zur Bedingung machen
unbedingt, würde ich nicht sagen. Es gibt da ja Überlegungen. Ich habe vor kurzem ein paar Professoren im Gespräch gelauscht, nicht an dieser Hochschule, die aber gesagt haben, ja, die Motivationslage von den Studierenden ist so dünn. Und ich habe das auch selbst im Studium erlebt, dass dann darüber gesprochen wird, warum studierst du das überhaupt?
Ja.
Und ich finde es gar nicht so, es wurde dann oft so despektierlich angeschaut, tatsächlich dieses helfen wollen. Das hat natürlich seine Berechtigung, dass man da nochmal drauf gucken muss, woher kommt diese Motivation? Ne? Aber an sich finde ich das auch nicht den schlechtesten Motivator.
Nee, also wir hätten ja gar keine Studenten, wenn es das nicht gäbe. Ja, ne? Ja. Helfen wollen, ja, ist ein wichtiger Motivator. Ich finde aber auch, man muss in der sozialen Arbeit das irgendwie so machen, dass man wirklich was zurückbekommt. Also, dass es mich selbst wirklich auch erfüllt. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe da eine sehr bequeme Haltung, weil ich kriege immer super Feedbacks von Studenten, habe tolle Leute im Seminar. Das ist für mich nicht das Problem. Aber in der Praxis, glaube ich, kann das ein Problem sein. Also, ich muss es irgendwie nutzen jetzt in Anführungsstrichen. Klingt so egoistisch, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Also, dass man irgendwie eine Anerkennung bekommt, die mich wirklich hält in der Motivation. Weil nur helfen ist dann, glaube ich, auch irgendwann vorbei. Also wenn man jetzt, weil diese Kraft des Helfens, die erschöpft sich dann irgendwann, wenn man nicht irgendwie neues Futter bekommt durch Anerkennung und positives Feedback. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und da könnten wir auch in den Stellen selbst mehr machen, glaube ich. Mhm. Also, dass die Leute irgendwie auch mehr Anerkennung bekommen für das, was sie machen.
Von den Klienten?
Von den Klienten, von den Teamkollegen, dass man gucken, wie geht's uns, wer macht was wie, also dass man sich da mehr stützt. Also da ja. weiß ich jetzt auch nicht genau wie, aber das ist, glaube ich, wichtig für eine längerfristige Arbeit dann.
Ja, steht, glaube ich, auch beim DBSH, dem Berufsverband, ganz groß auf den Fahnen, diese Selbstsorge, hatte genau. ich Michael Leinbach im Gespräch, ja. ne? Selbstsorge ernst zu nehmen, ja. um dann eben in den helfenden Beruf überhaupt gehen zu können.
Genau, das halte ich auch für ganz wichtig, ja. Ja, also ich würde nochmal den Bogen schließen zu den Medien, finde ich. Also das finde ich schön. Also sagen, Sozialarbeit kann ganz viel auch mit modernen Medien machen, kann auch ganz viel damit handeln. Und ja, ich finde, in der Hochschule können wir das stärker machen noch. Und vielleicht auch so methodische Tools für die Praxis bereitstellen. Also ich habe mal in der Laborschule Bielefeld, da war das immer so, dass gesagt wurde, wenn du hierher willst, musst du irgendwas mitbringen. Also musst du ein Instrument spielen können, was Tolles können. Und wenn nicht, dann geh erstmal nach Hause und lerne das erstmal, komm dann wieder. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also zu sagen, ich muss irgendwas können, was ich dann auch einbringen kann in die Praxis. Und da, finde ich, können wir mehr auf Medien setzen. Also nicht nur Gitarre spielen, was Tolles oder so, sondern zu sagen, ich kann programmieren oder ich kann einen Podcast aufnehmen. Ich weiß, wie das geht. Ich kann ein Video schneiden.
Ja.
Also sowas finde ich, das stärker zu machen, finde ich toll.
Ja, weil da auch tatsächlich eine riesen Ressource und ein riesen Potenzial drin liegt. Ist es, Und ich habe ja auch hier die Chancenabenden miterlebt. Ich habe die Medienblockwoche, die es hier im Haus gibt, miterlebt. Und das ist Wahnsinn, was da für ein Potenzial drin steckt und wie man das plötzlich sieht, was da losgetreten wird.
Und da finde ich schön, wenn man auch Filme macht, Podcasts produziert, die man dann später vorspielen kann zum Beispiel. Da kann man vielleicht auch ein bisschen Luft nach oben.
Das heißt, Studierende von dir dürfen sich da freuen. Da kommt noch was.
Also ja, schon. Also wir sind ja diese Plattform so ein bisschen am Überlegen und dann würden wir daraus vielleicht auch mal ein Seminar machen oder so. Also das sind wirklich Ideen, die würde ich gerne verfolgen. Also weil ich bin jetzt ja nicht so der filmische Typ, sondern eher der so Erzählende.
Ja.
Aber ich glaube, das kann man auch ganz gut machen. Also wirklich sowas, so einen Podcast zu machen, das ist ja eine tolle Sache, weil man kann den überall mitnehmen. Das finde ich immer so schön. Ne? Ja. Also ich kriege ja immer ganz viele Zuschriften von Leuten, die sagen, ich habe beim Spülen gehört, beim Aufräumen, beim Putzen. Das ist ja super, weil hat man beides oder bei der S-Bahn-Fahrt oder so. Und ich glaube, Podcast ist da eine tolle Sache. Also ich habe da immer mehr mit zu tun und finde es immer toller, was man damit machen kann.
Nils, danke, dass du mit mir im Gespräch warst. Ja, das war jetzt ein schneller Ritt durch verschiedene Themen, die wir nur angerissen haben. Ja. Für alle Soziopod-Hörer, wenn es dann tiefer in die Materie gehen soll, rüberklicken zu soziopod.de. Nils Köbel, Patrick Breitenbach im Gespräch. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss.